die Frage nach Herkunft und Heimat, also das Überthema Migration ist eigentlich ein bisschen das große Thema meiner Existenz. Also diese Frage nach Identität und woher komme ich und was bedeutet das Leben, das ich hier führe.
Hallo und herzlich willkommen zur 5. Folge unserer Böll-Podcast-Reihe Wir erinnern. Ich bin Łukasz Tomaszewski, Journalist und Podcast-Host. Und neben mir sitzt Klara Frischdatzka. Sie ist Historikerin, Referentin bei der Heinrich-Böll-Stiftung und ebenfalls Podcast-Host. Hallo.
Ja, willkommen auch von mir an das Publikum und an dich, Łukasz. Schön, dass du wieder bei Wir erinnern dabei bist und eigentlich vor allem in dieser Folge. Denn wir diskutieren heute ein Thema, zu dem wir beide einen persönlichen Bezug haben. Migration als Gegenstand kollektiver Erinnerung.
Wir erinnern. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
Migration ist ja eine historische und aktuelle Grunderfahrung der deutschen pluralen Gesellschaft und eben auch von uns beiden. Uns interessiert, warum und wie sich in Deutschland eine Erinnerung an Migration entwickelt hat. Was sind die Formen und Orte dieser Erinnerung und welche Migrationsbewegungen werden überhaupt erinnert? Auch das heutige Gespräch führen wir mit zwei Gesprächspartnern, die sich intensiv mit dieser Frage auseinandergesetzt haben. Und wie immer bei Wir erinnern, aus zwei unterschiedlichen Perspektiven. Der erste Gast ist Robert Fuchs, Geschäftsführer von DOMIT, das Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland. Robert ist uns aus Köln zugeschaltet, wo das Zentrum angesiedelt ist und 2029 das Museum Selma zur Geschichte der Migration entstehen soll. Willkommen, Robert.
Hallo, schönen Gruß nach Berlin.
Und mir gegenüber in unserem Studio ist Paul Bokowski, Schriftsteller und Satiriker, Autor des Romans Schlesenburg über die polnische migrantische Community in Deutschland. Hallo Paul.
Hallo, danke für die Einladung.
Wie immer möchten wir am Anfang unsere Interviewpartner vorstellen. Robert, vom Studium her Historiker und du hast zur Migrationsgeschichte promoviert. Dabei ging es dir aber erstmal nicht um Migrationsbewegungen nach Deutschland, sondern um deutsche MigrantInnen in die USA. Du warst dann Volontär im deutschen Auswandererhaus Bremenhaven, hast in verschiedenen Projekten gearbeitet und bist du dann 2013 zu DOMIT gekommen, wo du seit 2017 die Geschäftsführung übernommen hast. So, kann man sagen, dass das Thema Migration dich das gleiche Leben begleitet? Und die Frage ist, warum?
Ja, du hast es im Prinzip gerade ja schon aufgrund meines Lebenslaufes beschrieben. Ich habe klassisch Geschichte studiert. Damals war Migrationsgeschichte noch kein Thema an den Universitäten. Habe aber gemerkt, ich möchte nicht in diesem wissenschaftlichen Bereich bleiben, sondern ich möchte in die Gesellschaft hineinwirken. Und deshalb habe ich damals dieses Museumsvolontariat gemacht. Und ich habe das Museumsvolontariat am Deutschen Auswandererhaus in Bremerhaven gemacht. Da bin ich zum ersten Mal mit der Musealisierung von Migration in Kontakt getreten. Und damals ging es natürlich um die Auswanderung von Deutschen. Und ich habe gemerkt, wie gut man Menschen erreichen kann über einen emotionalen Zugang und wie wenig präsent das Thema Migration ansonsten in der Museumslandschaft in Deutschland gewesen ist. Und habe mich deshalb auch dann dazu entschlossen, eben diese Promotion zu machen, also mich mit dem Heiratsverhalten von Migrantinnen und Migranten auseinanderzusetzen. Und in dem Kontext bin ich 2006 zum ersten Mal mit DOMIT in Berührung gekommen. Das war damals noch hier in Köln in einem Privathaus. Und seitdem hat mich dieser Verein nicht mehr losgelassen, weil ich gemerkt habe, was für eine wichtige Arbeit da gemacht wird. Als ich dann 2013 zu DOMIT kommen durfte als Projektleiter für das virtuelle Migrationsmuseum. Ja, bin ich hier angekommen, habe dann auch ein Stück weit vielleicht den Ausgang nicht mehr gefunden und bin seitdem hier und hatte das große Glück, eben die Wege zum Museum Selma mitbegleiten zu dürfen.
Den Ausgang nicht gefunden, finde ich ein schönes Bild. Ja, wir haben dir wie alle unseren Gästen gebeten, etwas mitzubringen. Ein Gegenstand, ein Bild, ein Zitat oder auch ein Raum, was du mit Erinnerung an Migration eigentlich verbindest. Kannst du uns dieses Mitbringsel beschreiben?
Es ist eine Kassette. Die älteren HörerInnen werden sich noch vielleicht daran erinnern. Aber es ist keine gewöhnliche Kassette. Das ist ein Kassettenbrief. Der gehörte einem Mädchen, dessen Eltern beide als sogenannte Gastarbeiter nach Deutschland gekommen waren Und während beide Eltern in Deutschland waren, musste sie in der Türkei bei ihren Großeltern bleiben und sah ihre Eltern im Prinzip nur in den Ferien. Und damals war Telefonieren noch nicht so einfach, wie das heute war, sondern man musste ein Telefonat anmelden. Es war sehr teuer, es musste auf der anderen Seite jemand sein. Und damit man die Stimmen seiner Liebsten hören konnte, vielleicht zum Einschlafen, vielleicht aber auch so zwischendurch mal, besprach man in den 70er und auch in den 80er Jahren solche Kassetten, schickte diese Kassetten hin und her. Auf dieser Kassette sind beispielsweise auch dann eben Einschlaflieder zu hören. So konnte man eben ja eine Verbindung zwischen den Eltern und den Kindern herstellen. Dieses Getrenntsein, diese Erfahrung, die haben sehr, sehr viele Kinder gemacht. Und auch heute noch gibt es viele Kinder, die bei Verwandten leben, während die Eltern beispielsweise aus Osteuropa beide in Deutschland arbeiten. Und anhand dieses Objektes lässt sich also unheimlich viel erzählen. Das eine ist die Perspektive der Kinder, die man damit erzählen kann, die in Migrationskontexten häufig nicht erzählt werden. Man kann darüber mediengeschichtlich viel erzählen. Wie hat man damals kommuniziert? Wie wird heute global im Kontext Migration kommuniziert? Und man kann politikgeschichtlich was erzählen. Es gab diesen Plan des Anwerbestopps 73, wo man dachte, die gehen jetzt alle wieder nach Hause, die MigrantInnen. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Also das heißt, auf einmal setzte der Familiennachzug ein und die Einwanderung festigte sich. Und deshalb ist es ein sehr vielseitiges Objekt. Und eben solche Objekte werden wir eben dann auch im Museum Selma zeigen, um möglichst viele Perspektiven auch aufmachen zu können.
Macht ihr das dann auch hörbar? Also nehmt ihr ein Snippet aus dieser Kassette dann sozusagen vielleicht in ein Audiogerät, wo man sich die Kopfhörer aufsetzen kann und das so ein bisschen nachhören kann?
Unbedingt. Also die Kassette ist natürlich schon digitalisiert, weil das ist natürlich als Medium relativ schwierig, dauerhaft zu bewahren. Und das wird ein Ziel von uns sein, eben auch dann die Kassetten im Original oder die Stimmen im Original den Besuchenden zu präsentieren, zu Gehör zu bringen.
Ja, großartig. Fall. Heute wird man eine WhatsApp-Message schicken wahrscheinlich. Ne? Paul, kommen wir zu dir. Du bist Autor und Vorleser, Gründungsmitglied von PEN Berlin und der stadtbekannten Berliner Lesebühne Fuchs und Söhne. Und vor 2 Jahren hast du deinen Debütroman Schlesenburg veröffentlicht. Das ist eine Geschichte, die stark autobiografisch ist. Spielt 1989 im Rhein-Main-Gebiet. Wir wollen noch nicht zu sehr spoilern. Später darfst du uns noch mehr daraus erzählen. Auch die Frage an dich. Was ist dein persönlicher Bezug zum Thema Erinnerung an Migration und warum hat dich das Thema als Autor beschäftigt?
Mein Bezugspunkt dazu ist natürlich ein ganz persönlicher Bezugspunkt, weil meine Eltern Migranten sind. Die sind 1981 aus der Volksrepublik Polen nach Westdeutschland geflohen. Die sind eigentlich Aussiedler oder Spätaussiedler, haben aber für sich Zeit ihres Lebens eigentlich den Begriff des Flüchtlings benutzt und der wurde auch für sie benutzt. Und ich bin quasi das Kind dieser beiden Personen. Und die Frage nach Herkunft und Heimat, also das Überthema Migration, ist eigentlich ein bisschen das große Thema meiner Existenz. Also diese Frage nach Identität und woher komme ich und was bedeutet das Leben, das ich hier führe. Und das hat sich, glaube ich, auch in meinem Roman wiedergespiegelt. Das ist nicht mein erstes Buch, aber das ist das erste Buch, das derart persönlich und autobiografisch eigentlich autofiktional geworden ist.
Ich habe es übrigens vorgestern bestellen wollen, um mich ein bisschen reinzulesen und es ist gerade sold out.
Oh ja, das kann sein.
Was hast du uns mitgebracht?
Ja, ich habe diese Bitte nicht zum ersten Mal gehört, einen Gegenstand mitzubringen oder ein Objekt mitzubringen. Und habe ganz ehrlich schon beim letzten Mal damit gehadert, ich könnte natürlich ein politisches Objekt mitbringen, was irgendwie einen Bezug zu Polen hat. Aber was ich bei der ersten Runde der Reflexion darüber festgestellt habe, ist, dass die Gegenstände, die ich gerne mitbringen möchte, gar nicht existieren. Also meine Eltern sind mit 2 Koffern nach Deutschland gekommen. Diese Koffer waren gefüllt mit Gebrauchsgegenständen. Da waren wenig persönliche Gegenstände dabei, weil sie auf der Flucht damit nicht auffallen wollten. Da waren keine persönlichen Briefe oder Fotos drin, sondern wirklich nur Gebrauchsgegenstände. Und als meine Eltern dann in Deutschland gelandet sind, hatten diese Koffer mit ihren Inhalten tatsächlich innerhalb der wenigen Monate, in denen sie sich eingefunden haben und hier ein Leben aufgebaut haben, ihr erstes Leben überhaupt keine Bedeutung mehr. Das heißt, sie wurden auch nicht konserviert, die wurden nicht behalten. Es gibt von diesen Objekten keins mehr, was ich hätte mitbringen können. Und das ist mir schon das erste Mal aufgefallen, als ich gebeten wurde, etwas Persönliches mitzubringen. Deswegen würde ich gerne ein Zitat mitbringen, und zwar von Mascha Kaleko. Das wollte ich eigentlich mal im Roman vorstellen. Mascha Kaleko, es werden von ihr allerdings keine Zitate autorisiert für andere Bücher, aber es ist mir trotzdem sehr nah. Es ist eigentlich kein wirkliches Zitat, sondern der Titel eines Gedichtes von ihr. Und es sind auch nur zwei einfache Worte, also wie diese beiden Koffer meiner Eltern. Und zwar die beiden Begriffe Heimweh, Fragezeichen, wonach. Und das hätte ich gerne in meinem Roman vorangesetzt, in dem es ja sehr darum geht, die kindliche Frage nach einer Heimat und einer Herkunftsgeschichte zu ergründen. Also Heimweh, wonach, was bedeutet das überhaupt als Begriff?
Danke.
Ja, danke an euch beide. Und ich benutze eigentlich hier die Gelegenheit, um darauf hinzuweisen, dass wir seit der letzten Episode die Bilder der Mitbringsel auf Instagram posten und nämlich auch die Zitaten auf jeden Fall. Daher, wenn ihr wollt, die Kassette von Robert sehen oder das Zitat nachlesen, folgt uns auch auf unseren Instagram-Account der Stiftung @Böll-Stiftung. Gut, und jetzt mit der Werbespot ist zu Ende und versuchen wir eigentlich uns nun zum Thema Erinnerung an Migration in Deutschland anzunähern. Mit einem Einblick in die Geschichte des DOMIT. Ich habe schon erklärt, dass DOMIT eine Abkürzung ist, und zwar steht für Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland. Das Zentrum hat eine sehr spannende Geschichte, die eigentlich sich mit der Geschichte der Erinnerung an Migration in Deutschland deckt. Sie beginnt mit der Vereinsgründung 1990 in Essen durch eine Gruppe aus der Türkei stammenden MigrantInnen. Und am Anfang ging es vor allem um ein Archiv, wenn ich richtig verstanden habe. Dann kam das Museumsprojekt dazu, das nun 2029 mit dem Namen Museum Selma in Köln nicht nur im digitalen Raum, sondern auch im realen Raum eröffnet werden soll. Wir haben so eigentlich mit diesem Projekt des DOMITs ein Projekt von einer gewissen Generation von MigrantInnen zu tun, das aber nach und nach irgendwie sich institutionalisiert hat. Ja, Robert, deswegen für dich die Frage, kannst du uns die wichtigsten Etappen dieser Entwicklung, inklusive eigentlich diese Zukunftspläne, diese großen Zukunftspläne erzählen?
Ja, sehr gerne. Also du hast es ja schon gesagt, DOMIT wird 1990 von Menschen aus der Türkei gegründet, damals in Essen im Ruhrgebiet. Und das waren jetzt nicht die klassischen sogenannten Gastarbeiterinnen, sondern das waren Menschen, die vor dem Militärputsch in der Türkei geflohen waren. Und die sahen, dass sich ihre Landsleute, die eben als ArbeitsmigrantInnen gekommen waren, schon längst niedergelassen hatten. Also dass Deutschland de facto damals schon ein Einwanderungsland war, sich aber keiner um die Geschichten dieser Leute kümmerte. Sie spielten in der Wissenschaft, sie spielten im musealen Bereich, sie spielten in der Bildung keine Rolle. Und die GründerInnen sagten, wir sind Teil dieser Gesellschaft. Wir haben diese Gesellschaft mit aufgebaut und das müssen wir dokumentieren. Da kommt das DO, dieses Dokumentationszentrum her. Sie wollten aber direkt 1990 auch in die Gesellschaft hineinwirken und die Message verbreiten, dass sie eben Teil der Gesellschaft sind und sie mit aufgebaut haben. Und von Anfang an war es auch eben Ziel, dieses Migrationsmuseum aufzubauen. Und das startete in einer Garage in Essen. Das muss man sich so ein bisschen wie so ein Start-up vielleicht vorstellen. Und die Gründerinnen und Gründer gingen also in die Betriebe, die gingen in die Vereine und sensibilisierten erstmal die Leute und sagten, ey, eure Geschichten sind wichtig. Erzählt uns eure Geschichten. Eure Objekte sind wichtig. Genau das, was du gerade gesagt hast, Paul, ne? Damit die nicht verloren gehen, diese Geschichten. Und fingen an zu sammeln. Was damals in dieser Garage begann, ist heute eine bundesweit einzigartige Sammlung zur Einwanderung nach Deutschland. Wir haben also über 150.000 Zeitzeugnisse zusammengetragen. Und der Fokus ist jetzt nicht mehr Arbeitsmigration aus der Türkei, sondern wirklich bundesweit und von 1945 bis in die Gegenwart. Also von Kisten, die Vertriebene packen mussten, wo sie nur das Notwendigste nach dem Zweiten Weltkrieg einpacken konnten, bevor sie aus ihrer Heimat vertrieben wurden, über eine orangene Plastikwanne. Ich bin selber in sowas gebadet worden, aber mit dieser Wanne ist ein griechisch-orthodoxer Pope in den über Land gezogen und hat Kinder getauft, weil es eben noch keine Kirchen gab, bis hin zu Muscheln von Kindern, die geflüchtet sind und am Strand, als sie auf das Boot warten mussten, Muscheln gesammelt haben, um die dann an Leute zu verschenken, die ihnen und da ihrer Familie geholfen haben. Also eine ganz große Bandbreite. Das heißt, diese Sammlung wurde aufgebaut und gleichzeitig hat DOMIT aber immer auch an diesem Museumsgedanken festgehalten und wichtige Ausstellungen gemacht. Die erste Ausstellung war 1998 die Ausstellung Fremde Heimat im Ruhrmuseum Essen, weil das die erste Ausstellung zum Thema Migration überhaupt war. Und das war die erste Ausstellung, wo MigrantInnen einfach nicht nur Objekte gegeben haben und deutsche KuratorInnen haben eine Ausstellung über die MigrantInnen gemacht, sondern hier wurde auf Augenhöhe gemeinsam eine Ausstellung multiperspektivisch erstellt. Das war ein ganz wichtiger Meilenstein. Dome zog dann nach Köln im Jahr 2000, machte hier 2005 eine weitere wichtige Ausstellung, das Projekt Migration. Das war die erste große Ausstellung, die von der Bundeskulturstiftung gefördert wurde. Und die war so wichtig, weil sie das erste Mal Migration nicht nur sozialhistorisch sich angeguckt hat, sondern mit der bildenden und mit der darstellenden Kunst in Verbindung gesetzt hat. Also wo auf einmal auch Musik, Literatur, Kunst mit da eingewoben worden ist. So, es kam dann dazu, dass Domit sich immer weiter eben von ja der Peripherie ins Zentrum entwickelte, professionalisierte und dieser Wunsch nach einem Museum dann auch zunehmend gehört wurde. Wir haben weitere wichtige Ausstellungen gemacht und es war dann im Jahr 2018, dass der Integrationsrat der Stadt Köln sich dafür ausgesprochen hat, dass die Stadt sich doch eben für die Ansiedlung eines solchen Hauses hier in Köln stark machen sollte. Und wir konnten dann 2019 Bund und Land davon überzeugen, eben die Mittel für ein solches Haus in die Haushalte einzustellen, haben dann mit der Stadt Köln in Köln-Kalk, das ist im Linksrheinischen ein sehr migrantisch geprägtes Viertel, eine alte Industriehalle zur Verfügung gestellt bekommen, wo wir jetzt das Museum Selma aufbauen. Den Namen haben wir erst im Oktober gelauncht, sind gerade dabei, eben den Architekturwettbewerb abzuschließen. Das ist eine total spannende Phase und ich bin froh, darüber hier auch heute erzählen zu dürfen.
Warum Selma?
Wir haben nach einem Namen gesucht, der ein Stück weit unsere Inhalte widerspiegelt. Und wir wollen Geschichte multiperspektivisch erzählen. Und haben also nach einem Namen gesucht, der in möglichst vielen Sprachen anknüpfbar ist. Und so ein Name ist Selma. Den gibt es im Arabischen, da bedeutet er so viel wie Harmonie. Es gibt ihn im Türkischen, es gibt ihn auf dem Balkan, es gibt ihn im Skandinavischen, im germanischen Sprachraum, beispielsweise über Anselm, auch im Deutschen. Und von daher haben wir da einen breit aufgestellten Namen gesucht. Wir wollten einen weiblichen Namen haben, weil eben Migration häufig eben über die männliche Migration dargestellt wird und dem wollten wir was entgegensetzen, haben nach einem Namen gesucht, den man sich auch gut merken kann und ganz technisch, der auch auf unterschiedlichen Devices mit dem Logo funktioniert. Da ist Museum Selma, glaube ich, ein sehr gelungener Name geworden.
Das kann ich bestätigen. Ich finde ihn auch sehr gelungen und ich freue mich auch schon auf das Jahr 2029 bei meinem nächsten Köln-Besuch. Steht das ganz oben auf der Agenda. Paul, willkommen zu dir. Du beschäftigst dich, wie gesagt, auch mit dem Thema Migration, hast du ja gerade gesagt, wegen der Geschichte deiner Eltern, eben nicht mit Exponaten, nicht mit Bildungsangeboten oder im musealen Raum, sondern als Schriftsteller. Welche Geschichte erzählt dein Debütroman Schlesenburg? Vielleicht kannst du uns mitnehmen in diese Welt.
Kann ich sehr gerne machen. Im Grunde genommen war die Absicht, zwei Geschichten zu erzählen, nämlich einmal die Fluchtgeschichte meiner Elterngeneration. Wie vorhin schon erwähnt, das sind quasi polnische Flüchtlinge, eigentlich sogar schlesisch-polnische Flüchtlinge, die Anfang bis Mitte der 80er Jahre nach Westdeutschland gekommen sind. In sich genommen eine ganz spezielle Gruppe von Flüchtlingen oder Aussiedlern. Und die zweite Geschichte, die erzählt werden sollte, war quasi die einer Parallelkultur. Und dafür steht dieses Schlesenburg. Schlesenburg ist quasi ein Begriff für die Sozialbausiedlung, um die es geht in diesem Roman. Schlesenburg ist ein leicht abwertender Begriff, der erstmal von der deutschen Mehrheitsgesellschaft für diese Siedlung geprägt wurde. Die BewohnerInnen dieser Siedlung waren nämlich größtenteils eigentlich sogar dominierend Menschen aus Polen oder sogar Ober- und Niederschlesien in Polen. Und alle Leute, die um diese Siedlung herum gewohnt haben, für die war das ein polnisches Bollwerk, das da in der Landschaft stand. Und so ist dieser Begriff Schlesenburg entstanden. Er ist ja grammatikalisch nicht ganz richtig. Eigentlich müsste es ja Schlesienburg heißen. Aber darum hat sich die Mehrheitsgesellschaft tatsächlich nicht gekümmert. Und diese beiden Themenkomplexe wollte ich in dem Roman zusammenbringen. Und als Handlung durchzieht das Ganze noch eine Kindergeschichte. Also ich erzähle, er ist 9 Jahre alt, hat zwei gute Freunde, nämlich einen oder geistig eingeschränkten Jungen namens Darius und ein Mädchen, das neu in die Siedlung zieht, auch aus einer polnischen Familie. Die hat einen leicht antiquierten Namen, die heißt Apollonia oder kurz Loni. Und das sind quasi diese drei Eckgebilde dieses Romans. Aber eigentlich ist der Hauptcharakter des Romans tatsächlich die Siedlung selbst, also die Schlesenburg.
Und die BewohnerInnen dieser Siedlung übernehmen ja irgendwann den Namen und sagen das in so einer, heute würde man sagen, Empowerment.
Genau, die haben den Begriff so reclaimed für sich so und benutzen den für sich und sagen, das ist unser Zuhause, hier leben wir, hier existieren wir. Der Umkehrschluss ist natürlich, dass dieser Begriff auch sehr stark geprägt ist und verknüpft ist mit den BewohnerInnen dieser Siedlung. Das heißt, sobald diese BewohnerInnen dieser Siedlung eines Tages nicht mehr in dieser Siedlung wohnen, geht auch dieser Begriff verloren und damit auch dieses Sinnbild oder das Bild dieser Siedlung und verwandelt sich in etwas anderes. Also wir sind später in die wirkliche Vorlage dieser Schlesenburg zurückgekehrt und wir haben schnell festgestellt, dass diesen Begriff, den wir damals für die Burg hatten, überhaupt keiner mehr kennt, der dort wohnt, weil der mit den polnischen Migranten, die weggezogen sind, in die nächste Leiter auf dem gesellschaftlichen Aufstieg erreicht haben, quasi verloren gegangen ist.
Spannend. Du hast ja gesagt, es war eine ganz besondere Migration. Und tatsächlich sind Polen und Deutschland natürlich Nachbarländer. Es gibt viele Familien, die Mitglieder, Vorfahren aus beiden Ländern haben, wo das eigentlich noch gar nicht so richtig zuordnen war es, wo die wirklich so richtig herkommen. Also zum Beispiel meine Familie, mein Großvater ist in Berlin geboren, aber in Polen dann aufgewachsen. Mhm. Es ist ja so, dass es in Anfang des 20. Jahrhunderts und auch schon im 19. Jahrhundert die Ruhrpolen gab, im Ruhrgebiet, die im Bergbau tätig waren. Und natürlich die Schlesier hatten Erfahrung im Bergbau, waren deshalb besonders beliebt als Arbeiter im Ruhrgebiet. Und was man vielleicht noch sagen sollte, ist, das traf jedenfalls bei meiner Familie zu. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war. Es gab in den 80ern eine Zeit, wo Westdeutschland den Polen es relativ leicht gemacht hat, eine Staatsbürgerschaft zu bekommen. Das nannte sich Na pochodzenie, also auf die Herkunft. Und das bedeutete nichts anderes, dass man eben wie in unserem Fall eine Herkunft beweisen musste in den Stammbüchern, wie bei meinem Großvater, dass er in Berlin geboren war. Und dann bekam man relativ schnell einen deutschen Pass. Das wurde dann Anfang der 90er, glaube ich, wieder verändert.
Genau in dieser Zeit wurden ja die Begriffe Aussiedler und Spätaussiedler in der Gesamtgesellschaft tatsächlich etwas bekannter gemacht, wegen den Polen tatsächlich. Das war ja, glaube ich, auch die größte Einwanderungsgruppe aus dem Osten, die wir hatten in den 80er Jahren. Das hatte dann irgendwie 86 oder 87 seinen Höhepunkt und ist dann zum Ende der 80er Jahre wieder weniger geworden. Was ich noch als sehr besonders an dieser Generation empfinde, ist, dass tatsächlich für mein Empfinden extrem viele Leute aus Ober- und Niederschlesien nach Deutschland gekommen sind. Also nicht Leute, die im altdeutschen Sinne Schlesier waren, sondern tatsächlich diesen polnisch-schlesischen Dialekt gesprochen haben. Das heißt, Leute, die in der polnischen Mehrheitsgesellschaft in ihrer Selbstwahrnehmung ein geringeres Standing hatten als Leute, die hochpolnisch gesprochen haben. Das hat dazu geführt, dass sich in dieser Subkultur der Polen in Deutschland dann nochmal so eine kleinere Parallelkultur der Schlesier zusammengefunden hat. Und die hat etwas ganz Fatales getan. Sie hat in den 80er Jahren sich dazu entschieden, ihre Kinder nicht zweisprachig zu erziehen. Mhm. Also ich gehöre zu ganz vielen polnischstämmigen Menschen in Deutschland, die die eigene Herkunftssprache, die eigene Muttersprache nicht sprechen, weil sich die Generation ihrer Eltern dagegen entschieden hat.
Aber ganz ehrlich, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Ich glaube, das ist keine Einbahnstraße. Ich glaube, die Mehrheitsgesellschaft kann dir auch suggerieren, dass wenn du dich äußerlich sozusagen verstecken kannst und dich als Deutscher ausgeben kannst, tue ich so, als wäre ich Deutscher. Ich glaube, ehrlich gesagt, die Entscheidung der Schlesierinnen und Schlesier.
Genau, ich möchte damit ganz klar machen, ich gebe unserer Elterngeneration damit natürlich keine Schuld. Mhm. Die haben getan, was sie glaubten, in ihrer Zeit das Richtige gewesen zu sein und haben das umgesetzt. Ihnen wurde teilweise ja auch schon von Leuten, die hier bereits geflohen waren, von anderen Polen gesagt, mach das mal lieber nicht mit der bilingualen Erziehung. Aber man muss schon sagen, in der Mehrheitsgesellschaft in Deutschland in den 80er Jahren war Polen, war das polnische Leben und die polnische Sprache natürlich nicht die coole Sprache, nicht? Nee. Es war ja kein Englisch,
es war ja kein Französisch. Ja. Aber für wen hast du das Buch geschrieben? Eher für Menschen, die deine Biografie teilen oder vielleicht auch für Deutsche, die sozusagen Polen mit ihrer Geschichte nie gesehen haben, und jetzt vielleicht die Gelegenheit haben, durch die Lektüre deines Buchs?
Die Frage kann ich so klar gar nicht beantworten, weil es ja wieder so drei Phasen gab. Die erste Phase war, dieses Buch für meine Eltern zu schreiben, einfach klar zu machen, ihr habt eine Geschichte erlebt, die es wert ist, erzählt zu werden. Weil das ist ein Narrativ, das meine Eltern nie gespürt haben. Die haben 30, 35 Jahre lang hier gelebt und gedacht, unsere Fluchtgeschichte ist nicht erzählenswert. Und ich dachte, das geht nicht, das muss man ändern. Der zweite Aspekt war tatsächlich, dass ich eigentlich ein Buch schreiben wollte für Menschen, die so empfinden, wie ich empfinde, wenn es um die Frage der Identität und Herkunft geht, also gerade in Bezug zum Beispiel auf die eigene Herkunftssprache. Und der dritte Aspekt, den habe ich erst gecheckt und verstanden, nachdem das Buch schon draußen war, welche Bedeutung es tatsächlich für den großmigrantischen Raum des ehemaligen Ostblocks hat. Also es haben sich sehr viele Leute bei mir gemeldet, die gar nicht aus polnischen Familien stammen, sondern aus tschechischen Familien, aus slowakischen Familien und gesagt haben, wir haben dieses Buch gelesen und das bedeutet uns so viel, dass jemand diese Geschichte erzählt, weil wir wirklich geglaubt haben, das ist eine Geschichte, die nicht erzählenswert ist.
Und ich glaube, wir müssen noch einmal auf einen Begriff eingehen, der dazu sehr gut passt, und das ist eben diese schon angeschnittene Hyperintegration von Polinnen und Polen damals. Sozusagen der Versuch, sich unsichtbar zu machen, wird ja auch in anderen Büchern thematisiert, zum Beispiel, ich glaube, ein bekanntes Beispiel ist von Emilia Smechowski, Wir Strebermigranten, also eben dieses Versuchte, sich unsichtbar machen. Vielleicht kannst du das nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer versuchen zu erklären.
Ich glaube, die Absicht, unsichtbar zu werden in der Mehrheitsgesellschaft, ist kein Alleinstellungsmerkmal der Polen zum Beispiel. Eigentlich wollen das alle migrantischen Strukturen erstmal nur nicht auffallen, erstmal sich schnellstmöglich gut integrieren und unsichtbar werden. Aber die Polen hat natürlich den Vorteil, dass es aufgrund ihres Aussehens, mehrheitlichen Aussehens, natürlich sehr einfach war, in der deutschen Mehrheitsgesellschaft zu verschwinden. Und sie haben das dann auch getan. Die sind sehr still geworden, die sind sehr unsichtbar geworden. Ich habe noch festgestellt, dass sie sich seltener organisiert haben als andere migrantische Gruppen. Das hat dann natürlich auch noch andere Gründe. Und zumindest in der Generation der 80er Jahre war es tatsächlich sehr en vogue, die Kinder zu einem Deutschtum hin zu erziehen. Uns wurde immer gesagt, ihr müsst besser sein als die Deutschen, ihr müsst bessere Deutsche sein als die Deutschen. Und diese Selbstentscheidung hat sich in den 90er Jahren ein Stück weit geändert. In den 90er Jahren war es auch einfacher, die Kinder auf eine Samstags- oder Sonntagsschule zu schicken, um Polnisch zu lernen. Das wurde dann gemacht. Die Leute aus Polen, die gekommen sind in den 90er Jahren, weitaus weniger als in den 80ern, hatten ein ganz anderes Selbstwertgefühl, weil das auch ganz oft natürlich Hochpolen waren, also Leute, die Hochpolnisch gesprochen haben und nicht diesen schrecklichen, bäuerlichen schlesischen Dialekt, der übrigens heute in der Mehrheitsgesellschaft in Polen immer noch gedisst wird teilweise. Große Themen, ich weiß.
Ja, große Themen. Und es ist für mich immer so interessant zu hören über die Erfahrungen der Migration von Polen nach Deutschland. Wenn ich denke an meinen Hintergrund, an meinen Vater, der halt von Deutschland nach Italien migriert ist. Und ich in der späten 80er, frühen 90er Jahren war eigentlich die polnische Migration zumindest nach Mailand absolut unexistent. Und deswegen für mich, ich wurde gar nicht konfrontiert zum Beispiel mit dieser Frage, Polnisch sprechen wäre eher ein etwas, worauf man sich schämen sollte. Ich war eigentlich sehr, sehr stolz, dass ich eine Sprache konnte, dass niemand sonst in der Klasse konnte oder dass mein Nachname so kompliziert war, dass niemand das aussprechen könnte. Das ist wirklich, ich finde das sehr interessant, das Vergleich.
Ich bin sehr neidisch auf dieses Gefühl tatsächlich, weil ich dieses Gefühl aus den Leuten, aus meiner Generation nicht kenne und von den Leuten, mit denen ich gesprochen habe.
Ja, ich glaube, das hat tatsächlich sehr viel damit zu tun, dass diese Migrationsbewegung in Italien gar nicht präsent war eigentlich. In der frühen 90er waren in Italien kaum Migrationsbewegungen präsent oder begann erst. Und lass uns ein bisschen allgemeiner über diese Erinnerung an der Migration in Deutschland. Wir haben irgendwie auf zwei Ebenen das schon besprochen, ein Projekt von MigrantInnen aus der Türkei, die mittlerweile zu einem großen Museum werden soll. Und auf der anderen Seite irgendwie persönliche Erfahrungen, die dann auch in Bücher und Romanen gegossen werden. Wollte ich euch beide fragen, wie ist diese Erinnerung, diese Thematisierung der Thema Migration in Deutschland, der Idee, dass Deutschland sei eine migrantisch geprägte Gesellschaft? So, wann hat so überhaupt dein Diskurs in Deutschland angefangen? Hat das mit Domi dann angefangen? Du meintest, Robert, eigentlich bei deiner Diss war kaum präsent, das Thema, immer noch. Wann hat damit angefangen und welche Bedeutung hat überhaupt diese Erinnerung heute für euch in der deutschen Öffentlichkeit?
Ja, ich glaube, die Erinnerung beginnt, glaube ich, im Moment, wo Menschen nach Deutschland kommen. Und das ist dann dieses Innerfamiliäre, dieses Erzählen oder auch eben nicht erzählen, weil es vielleicht auch mit Themen verbunden ist, über die man gar nicht reden möchte. Der Punkt ist, wann wird diese mündliche Tradierung, wann wird dieses mündliche übersetzt in eine institutionalisierte Erinnerung, also in das Sammeln, in das Beforschen, in das Ausstellen, in das in Schulbücher übertragen. Also so, das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Moment. Und hier ist festzustellen, dass das die erste Generation, von welcher Gruppe wir jetzt reden, ist sekundär, aber die ersten, die erstmal ankommen müssen, die sich ihre Existenz aufbauen müssen, das sind meist nicht die, die sich um die Erinnerung kümmern können. Das ist dann meist eine Sache der zweiten und der dritten Generation. Das sieht man auch wieder mit Blick auf die Arbeitsmigration aus den 50er oder bis 70er Jahre, wo jetzt die Leute eben in der zweiten, dritten Generation sich auch an Stellen befinden, wo sie das einfordern können. Und wo sie es nicht nur einfordern können, sondern wo sie eben auch an Schaltstellen sitzen, das Ganze umzusetzen. Wenn ich mir angucke, im Bereich Film beispielsweise, was da in letzter Zeit alles entstanden ist, also Filme wie Gleis 11 oder Liebe, D-Mark, Tod, wo jetzt also die zweite, dritte Generation da anfängt, wirklich diese Erinnerungen auch in ein kollektives Gedächtnis zu bringen. Ich glaube, damit war da auch ein Stück weit ein Pionier, waren es ja auch nicht die Leute, die als ArbeitsmigrantInnen gekommen waren, sondern auch da waren es die Leute, die von außen aus einer Form von Intelligenzia kamen, die eben dieses Projekt initiiert haben. Was die Bedeutung angeht, glaube ich, dass es ganz zentral ist, dass es eben hier zu einer Institutionalisierung kommt. Also das hat ganz viel mit dem ersten Punkt, den Paul eben angesprochen hat, mit der Würdigung zu tun, dass eben also hier die Menschen, die hier hingekommen sind, gearbeitet haben, diese Gesellschaft mit aufgebaut werden, dass sie gewürdigt werden, dass man auch so eben ihren NachfahrInnen Teilhabe an der Geschichte ermöglicht. Denn nur wer irgendwie Teilhabe an der Geschichte einer Gesellschaft hat, kann sich dieser Gesellschaft ja überhaupt zugehörig fühlen. Und von daher ist es ganz zentral, dass das eben passiert. So, ja, und von daher glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir an dem Punkt auch noch viel, viel weiterkommen und weiter dran arbeiten.
Ich würde das zu 100% unterschreiben. Aus der eigenen Perspektive eines Autorendaseins würde ich sogar sagen, das Erzählen von migrantischen Geschichten muss eins sein oder ist eines, das man sich in einer Generation erstmal erarbeiten muss. Also es ist wirklich so, die erste Generation ist einfach beschäftigt, die kommen hierher, die müssen ankommen, die müssen arbeiten, die müssen einen Lebensunterhalt verdienen, die müssen Kinder finanziell versorgen. Die haben überhaupt keine Zeit, es innerlich zu verarbeiten, was gerade mit ihnen passiert. Ihre Kinder sind dann die Ersten, die es vielleicht schaffen, das zu tun, manchmal sogar erst deren Kinder. Und die zweite Sache ist, man muss es sich natürlich auch leisten können. Also man muss schon einen gewissen sozialen Aufstieg hinter sich gebracht haben, um finanziell so abgepolstert zu sein, dass man sagen kann, ich versuche jetzt eine Fernsehserie darüber zu schreiben. Ich nehme mir die Zeit, ein Buch darüber zu schreiben, weil das natürlich auch eine Kostenfrage ist.
Mhm. Robert, ich würde dich gerne mal was fragen, und zwar zur großen Herausforderung, zur Komplexität eigentlich, die ihr euch gestellt habt mit Domit oder mit Selma. Weil wenn wir über Migration sprechen, dann sind das ja total unterschiedliche Erfahrungen von ganz unterschiedlichen Gruppen, die nach Deutschland gekommen sind, aber halt auch aus Deutschland ausgewandert sind, zum Beispiel in die USA. Aber wenn wir das einfach schon mal sehen, worüber wir heute gesprochen haben, also aus der Türkei, aus Polen, da gibt es natürlich irgendwie so die ganzen Einwanderungsgruppen, die zum Beispiel auch in die DDR emigriert sind, Menschen aus Vietnam oder Mosambik. Also das sind ja total viel unterschiedliche Geschichten. Und dann kommen ja auch noch die ganzen Prozesse der Demokratisierung, wie kommt man damit zurecht, dann die Rassismuserfahrungen, die wahrscheinlich auch von allen Gruppen ganz unterschiedlich erzählt werden. Also da überlappen sich ja auch diese Erinnerungsgeschichten oft. Kann man das überhaupt versuchen, so runterzubrechen? Ist das nicht zu komplex? Also wenn wir jetzt über die Erinnerung an Migration sprechen, ist das Ziel vielleicht zu hoch gesteckt, eine gemeinsame Erzählung, Erinnerung an Migration zu gestalten?
Also zunächst mal wollen wir, oder was das Ziel dieses Hauses oder des Museums Selma ist, die Gesellschaft so darzustellen, wie sie heute von Migration geprägt ist. Mhm. Und zu fragen eben, wie ist es dazu gekommen? Das ermöglicht es uns, an bestimmten Stellen historische Tiefenbohrungen zu machen. Und da können wir jeweils exemplarisch arbeiten. Das heißt also, so wir müssen nicht jede Form von Migration allumfänglich darstellen, sondern wir können, wenn es beispielsweise um die Erfahrung von Abschied oder Trennung geht, mit ganz oder aus ganz unterschiedlichen Gruppen das Ganze darstellen. Oder wenn es um Fragen der Identität geht, Fragen von Einheimigkeit, Keinheimigkeit, Mehrheimigkeit, können wir aus unterschiedlichen Gruppen Menschen sprechen lassen. Und von daher werden sehr viele Gruppen einfach auftauchen und eben aus ihrer Perspektive etwas dazu sagen können. Und gleichzeitig gibt es bestimmte Ereignisse der deutschen, in Anführungszeichen, Geschichte, wo wir eben aus ganz unterschiedlichen Gruppen eben die Perspektiven tatsächlich aufnehmen wollen. Also wenn ich mir den Mauerfall vorstelle einfach, was bedeutete der Mauerfall? Wir kennen alle diese Bilder, ne? Die sind im kollektiven Gedächtnis, aber was bedeutete der Mauerfall für Menschen, die aus Vietnam als Vertragsarbeiter in die DDR gekommen waren, die von jetzt auf gleich auf einmal staatenlos waren, die keinen legalen Status mehr hatten. Das ist ein völlig anderer Zugang. Was der Mauerfall jetzt für Leute aus Polen bedeutet, habe ich durch das Buch beispielsweise mitbekommen. Also das war, das ist auch nochmal eine Perspektive, die man damit einfließen lassen kann. Und wir haben das große Glück, dass wir, und was heißt das große Glück, aber wir haben über 30 Jahre eine Sammlung erarbeitet, die wirklich sehr, sehr viele unterschiedliche Perspektiven einfach auch abbildet. Von daher ist es für uns, glaube ich, tatsächlich auf der einen Seite ja eine Herausforderung, auf der anderen Seite aber auch etwas, was machbar ist. Um dann noch einen Schritt tiefer zu gehen. Wir wissen, dass unsere Sammlung nicht allumfänglich ist. Und das sehen wir aber als Chance. Das heißt also, so, wir haben beispielsweise jetzt schon in einem Projekt, das heißt Domit Labs, eruiert, wie können wir eine Dauerausstellung so gestalten, dass Menschen, die zu uns kommen und sich nicht repräsentiert fühlen, sagen, ey, hört mal, passt mal auf, unsere Perspektive, meine Perspektive fehlt hier, und sich vielleicht sogar eingeladen fühlen, über Objekte, über ihre Stimme genau diese Lücken zu füllen.
Ich finde das so einen sehr überzeugenden Ansatz, durch gemeinsame Erfahrungen anstatt durch Gruppen irgendwie an diesem Thema ranzugehen. Ne? Die Erfahrung des Verlustes oder die Erfahrung des sich Eingewöhnen in eine neue Gesellschaft. Und ich glaube, es geht gar nicht darum, so meine nächste Frage zielt zu dir tatsächlich, Robert, als Nachfrage, zielt gar nicht in dem Sinne, was ihr alles nicht habt in eurer Sammlung, die, finde ich, sozusagen wächst und die selbstverständlich nicht alles decken kann. Dennoch vielleicht ein bisschen so genereller jetzt außer Domit, wie halt Migration oder die Erinnerungsmigration in der deutschen Öffentlichkeit präsent ist. Wir haben von Paul gehört, Polen, Polinnen werden eigentlich nicht als migrantischen Gruppe wirklich gesehen oder durch diesen Hyperintegration. Es gibt auf jeden Fall bestimmte Gruppen, die sehr präsent ist. Ich denke an türkischen Gastarbeiterinnen, aber auch italienischen Gastarbeiterinnen sind sicherlich präsenter in der Erinnerungskultur über Migration in Deutschland. Wie würdest du sagen, so welche sind die Migrationserfahrungen, die überhaupt so präsent sind im öffentlichen Diskurs, oder welche werden eigentlich vergessen? Stichwort zum Beispiel jetzt vietnamesischen Migrantinnen, Gastarbeiterinnen in der DDR, die halt in den letzten Jahren größere Thema geworden ist, aber die noch vor ein paar Jahren kaum beachtet wurden.
Also erstmal, ich glaube, die da in Gruppen zu denken, ist immer ein bisschen schwierig, weil diese Communities sind ja in sich selber nie homogen, sondern da gibt es ja ganz viel Heterogenität. Ne? Aber das hat natürlich was mit Gruppengrößen, mit Ressourcen, mit zu tun, auch mit einer Form, was ist da auch möglich an Lobbyarbeit. Und da gibt es natürlich Unterschiede. Also ich war auf einem Podium, da war jemand aus der Türkei dabei, zweite Generation, wenn man so will, und jemand aus Korea. Und das war, und die Person aus Korea hat genau diese Frage gestellt. Warum ist das Anwerbeabkommen mit der Türkei so groß gefeiert worden und das, auf dessen Grundlage eben koreanische Krankenschwestern oder Bergleute kamen, eben gar nicht. Das hat tatsächlich was damit zu tun, eben wie präsent sind Gruppen und was können Gruppen vielleicht auch durchsetzen. Wir werden in 25 ganz, ganz viel mit Italien zu tun haben, weil sich da das Anwerbeabkommen von 55 jährt. Und ich glaube, es geht aber nicht nur um Herkunftsgruppen, sondern wir müssen uns auch darüber unterhalten, dass beispielsweise, wenn wir uns über queere Migration unterhalten, das ist ein Thema, was bis dato überhaupt nicht präsent ist, oder das Missverhältnis zwischen der Darstellung von männlicher und weiblicher Migration, das sind alles Themen, die die muss man da mit dem Hinterkopf haben. Und dann gibt es sicherlich Gruppen, die wollen überhaupt nicht im Kontext Migration erinnert werden. Also so, dass, weil sie sich überhaupt in diesem Kontext gar nicht sehen. Und das Museum Selma, und da ist, glaube ich, wieder die Bedeutung dieses Museums ganz wichtig, möchte eben möglichst viele Gruppen aufnehmen, die vielleicht auch gar nicht so präsent sind oder die oder bewusst auch denen eine Stimme geben, die nicht so präsent sind bis jetzt.
Paul, zurück zu dir. Wir haben in Berlin kein Domit, kein Selma. Ich weiß nicht, ob du davon was mitbekommen hast. In diesem Jahr wurde es ziemlich viel diskutiert, das Deutsch-Polnische Haus in Berlin. Im Zentrum soll das entstehen. Es ging hervor aus dieser Idee, ein zentrales Gedenkmal aufzubauen. Die polnische Community hat sich immer dafür stark gemacht, natürlich auch die polnische Politik aus Warschau. Das traf ziemlich lange auf taube Ohren in Deutschland und jetzt hat man sich dazu überwunden, das doch zu machen. Claudia Roth war dieses Jahr dreimal in Polen und hat da mit ihrer Kollegin, mit der Kulturministerin Details besprochen. Soll auf drei Säulen stehen, also einmal natürlich die lange deutsch-polnische Geschichte, dann die Verbrechen der Nazis während der Besatzung im Zweiten Weltkrieg. Aber halt eben auch Menschen vielleicht in unserem Alter, noch jünger, die dort aktiv werden sollen und kulturell sich begegnen sollen. Und da läuft meines Wissens nach schon so ein bisschen deutsch-polnisches Haus im Exil was. Also das Haus zwar noch nicht steht, es noch keine Baupläne gibt, noch eigentlich, glaube ich, gar keinen richtigen Ort. Aber es gibt schon Projekte. Spricht dich das an und findest du das gut?
Es spricht mich dahingehend an, dass ich es natürlich mitbekommen habe, also auch die großen Diskussionen im Juni und Juli war das. Lange hat mich ein bisschen gestört, dass die polnische Community in Deutschland in dieser Form als Community einfach nicht existiert, weil sich die polnischen Subcommunities einfach nicht miteinander zugehörig fühlen. Es ist schwer, einen Konsens zu bilden unter diesen kleineren migrantischen Gruppen in der polnischen Community. Und deswegen existiert auch bei dem Projekt des Deutsch-Polnischen Hauses einfach von deren Seite nicht so viel Drive, wie einfach da sein könnte. Und das führt, glaube ich, ein Stück weit dazu, dass das Ganze dann so von der deutschen Seite natürlich stärker gepusht wird, weil der polnische Druck aus der deutschen Community, aus der polnischen Community fehlt. Und jetzt haben die so eine Mammutaufgabe, nämlich Gedenken und gegenwärtiges Leben unter einen Hut zu bringen. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr schwere Aufgabe. Das wird, glaube ich, gelingen. Also ich folge denen auf Social Media und sehe, dass sie bisher wirklich gerade, was das gegenwärtige Leben angeht, sehr gute Arbeit machen, wie ich finde. Aber es würde mich freuen, wenn es im Endeffekt tatsächlich auch ausgewogen wäre in der finalen Umsetzung. Wenn wirklich ein Ort da entsteht im deutsch-polnischen Haus, sofern es denn eines Tages auch dieses Haus denn wirklich gibt, wo das gegenwärtige Leben der polnischstämmigen Menschen in Deutschland sich zu Hause fühlt eben und es nicht immer nur um dieses von den Polen ja auch, wie von den Deutschen, als sehr belastende und traurige Thema des Gedenkens im Mittelpunkt steht.
Also diese dritte Säule.
Genau.
Der Aktualität, des genau. Kulturaustauschs. Genau.
Die ja, wie ich finde, super wichtig ist tatsächlich. Also eigentlich müsste man sich extrem öffnen Polen gegenüber, weil es einfach unser Nachbarland ist.
Und genau das ist der Punkt. Ich glaube, das ist das, was wir Menschen mit polnischen Wurzeln in Deutschland ja immer wieder erleben. Es gibt natürlich Festivals am Grenzgebiet, wo viele Berlinerinnen und Berliner hinfahren. Und es gibt natürlich tolle Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus Polen, die ins Deutsche übersetzt werden. Aber so dieser wirkliche aktive Kulturaustausch zwischen Warschau und Berlin ist noch sehr, sehr klein, muss man sagen. Also das gegenseitige Interesse dafür, dass es zwei so große Länder sind im Herzen Europas, haben eigentlich sehr wenig Begegnungsorte, muss man sagen.
Wenn ich ganz kurz dazu noch sagen darf, ich war in den 90er Jahren noch in der Schule und es gab natürlich einen Schüleraustausch nach Großbritannien oder Frankreich. Ein Schüleraustausch nach Polen wäre damals niemandem in den Sinn gekommen. Niemandem in den Sinn gekommen. Und warum macht man solche Projekte nicht auf?
Das ist heute tatsächlich teilweise anders. Das gibt es, aber sehr, sehr selektiv, wenn die Schulen was mit Polen zu tun haben, wenn dort unterrichtet wird und so weiter.
Ja. Ja, ich glaube, das betrifft nicht nur den Schüleraustausch, betrifft zum Beispiel auch das Lernen der Sprache. Ne? Das wird auch immer sozusagen die Frage, warum warum zum Beispiel Polnisch nicht viel präsenter wäre, da die Nachbarland ist. Vielleicht zurück von Museen hin zur Literatur. Und zwar, wir haben aber das erste Mal hier jemanden, der eigentlich ein Schriftsteller ist und halt eigentlich die Frage, was ist Literatur als Form, als Medium, als Praktik des Erinnerns? Und die Frage würde ich gerne dir stellen. So, welche Rolle kann eigentlich Literatur, insbesondere in der Frage eines Bewusstwerdung der Migration als Thema in Deutschland oder generell spielen?
Ja, die Antwort liegt, glaube ich, auf der Hand. Das ist natürlich ganz essentiell. Also das Erzählen von Narrativen, das muss gar nicht die Literatur sein. Das kann, wie vorhin schon erwähnt, ein Film sein oder es kann ein Lied sein oder eine Fernsehserie. Das ist total wichtig, um einem Teil der Gesellschaft eine Stimme zu geben, die vorher vielleicht nicht gehört worden ist. Und was ich so gut finde an der Literatur ist, dass ich ein bisschen das Gefühl, vielleicht ist es ein subjektives Gefühl, habe, dass ich auch Menschen oder sogar eher Menschen damit erreiche, bei denen es nicht zur persönlichen Vita gehört. Also ich kann mit meiner migrantischen Geschichte Menschen erreichen, bei denen ich weiß, es ist nicht ihre eigene persönliche Geschichte. Ich fahre nach Kassel zu einer Lesung und es sprechen mich deutschstämmige Menschen ohne jeglichen polnischen Hintergrund darauf an und sagen mir, wie gut ihnen dieses Buch gefallen hat. Also Menschen sehen plötzlich dieses Narrativ. Und ich glaube, Literatur ist da extrem wichtig, extrem wichtig.
Also das sowohl als auch. Du hast ja vorhin gesagt, du weißt gar nicht, für wen du es geschrieben hast. Aber jetzt hast du gesagt, genau. Tschechen, die auch andere sozusagen migrantische Gruppen, slawische Gruppen, aber halt auch Menschen, die vielleicht nicht mal Polen kennen, sondern die einfach die Geschichte anspricht.
Genau so ist es.
Und dann vielleicht eine Nachfrage an dich, Robert, im Sinne von Praktiken und Medien des Erinnerns an Migration. Wir hatten in der letzten Folge zum Kolonialismus zum Beispiel die Frage, wie die Umbenennung von Straßennamen oder die Kontextualisierung von Denkmälern eine sehr verbreitete Praktik, die tatsächlich in Verbindung ist mit der Erinnerung an koloniale Gewalt. Würdest du sagen, dass es gibt noch irgendwelche bestimmten weiteren Praktiken der Erinnerung an Migration in Deutschland oder auch konkrete Erinnerungsorte der Migration in Deutschland, die besonders wichtig sind?
Es gibt natürlich Orte der Erinnerung an Migration. Das sind meist sind das regional bekannte Orte. Das ist, oder wenn ich mir das Museum Friedland natürlich, oder der Auswanderungskai in Bremerhaven, das Sonnenblumenhaus in Rostock-Lichtenhagen. Also so, da gibt es sehr, sehr viele, die man sicherlich nennen könnte. Notaufnahmelager Marienfelde, der Bahnhof in Köln-Deutz. Also da gibt es ganz, ganz viele Orte. Viele Orte sind aber auch im migrantischen Gedächtnis verankert. Also das ist der Ort, an dem wir gearbeitet haben. Da sind wir zusammengekommen. Das ist die Zeche Wo. Die gar nicht so bekannt sind. Die Halle beispielsweise, in der das Museum Selma entstehen wird, das ist eine alte Industriehalle, über 100 Jahre alt, wo ganz viel Arbeitsmigration stattgefunden hat und wo heute Leute noch aus Kalk eben sagen, okay, das ist die Halle, da waren die einzigen Deutschen, waren die Vorarbeiter. Alles andere waren Leute aus dem ehemaligen Jugoslawien, aus Griechenland, aus der Türkei. Und dieser Ort ist ganz, ganz stark eben mit der Erinnerung an Migration eben verknüpft. Also es können kleine Orte sein, es können aber auch, wie gesagt, Orte sein, die von überregionaler Bedeutung sind. Neben Orten, das klang ja eben schon mal an, sind sicherlich auch diese Jubiläen eine Form der Praxis der Erinnerung. Die werden meist dann ja immer sehr community-spezifisch gefeiert, aber da wird viel erinnert. Das hat sicherlich sehr viel positive Effekte. Das kann aber auch zu Abkapselungseffekten führen. Da muss man immer, denke ich, sehr genau drauf achten. Aber ich finde, als Medien, als Praxis, neben der Literatur ist die Musik, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also so, ob das bestimmte Songs sind, Fremd im eigenen Land von Advanced Chemistry, 1990 von Eco Fresh bis heute Upsilon. Es ist gerade dieser Remix Almanya von Hannes Loh und Murat Güngör erschienen, also die gerade die deutsche Geschichte als Musikgeschichte oder als postmigrantische Geschichte über Musik erzählen, oder die Songs auf Gastarbeiter. Also im Bereich Musik kann man da ganz, ganz viel viel erleben, viel sehen. Filme habe ich oder sind ja eben auch schon genannt worden. im Social-Media-Bereich, vielleicht eben auch mit Blick auf die ehemalige DDR. Du hast es eben genannt, so Homepages wie Eigensinn im Bruderland von der Initiative Dezentralbild. Also da ist ganz, ganz vieles auf unterschiedlichen Bereichen. Und da gehe ich jetzt gar nicht auf den Bereich Denkmäler ein, weil der ist, glaube ich, in dem Kontext sogar ein bisschen schwierig.
Du hast ja gerade die Songs of Gastarbeiter erwähnt. Und ich habe gelernt, bei Cosmo vom WDR habe ich mal ein Stück gehört. Es gab in den 80er Jahren total bekannte türkische Sängerinnen und Sänger, die in Deutschland gelebt haben, aber die in Deutschland gar keine Rolle gespielt haben. Die haben hier Hunderttausende von Kassetten und später CDs verkauft und waren in der Türkei riesige Stars. Und in Deutschland wusste man gar nicht, dass sie existieren.
Yüksel Özkasap, die Nachtigall von Köln.
Genau.
Das war die Dame, die der Legende nach bei Ford am Band entdeckt worden sein soll. War gar nicht so, aber es ist eine schöne Legende. Und die hat tatsächlich goldene Schallplatten verkauft. Und das war ein ungeheurer Markt, der völlig an der deutschen Gesellschaft vorbeilief, aber zur kollektiven Erinnerung ganz, ganz vieler Menschen hier in Deutschland gehört hat. Genauso wie eben die muttersprachlichen Programme. Da ganz, ganz viele Leute, die zu uns kommen und hier die Radios sehen, die sagen, oh, wenn das muttersprachliche Programm kam, da hat der Papa immer die Sesamstraße ausgemacht, weil dann haben wir eine Stunde lang diese Sendung gehört.
50 Jahre lang Radio Colonia. Das
sind viele Menschen in ihre Erinnerung, in ihr Leben und damit auch ein Stück weit ins kollektive Gedächtnis.
Entschuldigung, dass ich dir ins Wort gefallen bin. Ja, Radio Colonia ist ja gerade 50 Jahre alt geworden und es gibt viele, viele andere.
Ja, wir kommen eigentlich langsam zum Ende. Wir haben schon sehr lange gesprochen. Aber bevor, es gibt zwei Fragen, die eigentlich wir immer in unterschiedlichen Formaten stellen. Und die erste ist vor allem für dich, Robert, aber so, wenn du auch, Paul, was dazu sagen hast, gerne. Und zwar eine Frage, in welchem Kontext steht dieser Erinnerung, diese entstehenden, sich entwickelnden öffentliche Erinnerung an die Erfahrung der Migration im Kontext der Erinnerungsdebatten in Deutschland. Ne? Wir haben eine sehr lebhafte Erinnerungskultur in Deutschland mit sehr vielen, sehr, sehr wichtigen und zentralen Themen. Und da mögen wir gerne immer zu fragen nach Verbindungen, so wie In welcher Austausch steht eigentlich die Erinnerung an Migration mit den Erinnerungen an anderen Themen und an anderen Geschichten, die deutsche Erinnerungsdebatten prägen?
Ich glaube, dadurch, dass das Migration ein Querschnittsthema ist, durch ganz, ganz viele Bereiche, sind Verbindungen und Verschränkungen immer ganz zentral. Also auch, um die eigene Perspektive zu erweitern. Und wir wollen ja, oder das Museum Selma wird ein gesellschaftshistorisches Museum werden, das multiperspektivisch arbeitet, um möglichst vielen Menschen eben auch diese schon erwähnte Teilhabe an der Geschichte zu ermöglichen. Und wie lässt sich beispielsweise die Geschichte und Perspektive schwarzer Deutscher erzählen, ohne über Kolonialismus zu sprechen? Wie lässt sich die Veränderung von der Lebensrealität von Musliminnen in Deutschland nach 9/11 erzählen, ohne eben hier eine Verbindung herzustellen? Erinnerung an Migration in der ehemaligen DDR, das lässt sich natürlich ohne eine bestimmte ostdeutsche Perspektive gar nicht erfassen. Und unter diesem Aspekt sind diese Verbindungen ganz, ganz zentral. Und wir wollen halt in unserem Haus, in der Ausstellung, aber auch in dem Veranstaltungsbereich Raum bieten, eben diese gemeinsamen Erfahrungen zu identifizieren und darüber ins Gespräch zu kommen, wo diese Verbindungen denn überall sein können.
Möchtest du noch was hinzufügen oder vielleicht die nächste Frage?
Oh, gerne die nächste Frage, weil ich gar nicht genau wüsste, was ich da dazu fügen soll. Das war ja.
Herr Robert holt immer so weit aus und ist so auf den Punkt, dass man eigentlich schwer was danach noch setzen kann. Also Paul, wir bleiben so ein bisschen beim Thema, aber gehen in die Zukunft. Die letzte Frage ist immer so die Frage, was ihr euch für eine Erinnerungskultur wünscht in Deutschland. Also wie sollte so eine deutsche zukünftige Erinnerungsgemeinschaft aussehen im besten Fall?
Also ich glaube, dass wir eigentlich auf einem ganz guten Weg sind. In der Entscheidung, fühle ich mich nach diesem Gespräch vor allem mit Robert jetzt auch bekräftigt. Ich würde die Frage kurz noch aus der Perspektive eines Autors beantworten. Meine Antwort auf die Frage klingt im ersten Gedankengang ein bisschen paradox. Ich wünsche mir natürlich noch mehr migrantische Literatur in Deutschland, vor allem von zum Beispiel der polnischen Community. Aber ich würde mich freuen, wenn wir in der Literatur, vor allem im Business der Literatur, dieses Label der migrantischen Literatur überwinden. Weil ich merke, dass das Schubladen aufmacht, die manchmal eine Treppe sein können hin in den Mainstream, aber ganz oft auch sehr schnell besetzt sind und die dann überhaupt kein weiteres Drankommen mehr zulassen. Also wenn ich an feuilletonistische Arbeit denke, dann ist es oft so, dass ein Buch mit migrantischem Bezug besprochen wird und der Rest der migrantischen Literatur ein bisschen untergeht. Solche Label würde ich gerne einfach abschaffen und einfach feststellen, wir sind eine multikulturelle Gesellschaft und man kann dieses Label jetzt in die Schublade packen und sagen, der Autor ist migrantisch, aber die Literatur ist nicht migrantisch. Das Werk ist genauso deutsch wie das eines deutschstämmigen weißen Autors mit einem Nachnamen wie Schmidt oder Meyer.
Das ist eine sehr schöne Perspektive. Robert, hast du dem was hinzuzufügen?
Ja, ich glaube, das geht in eine ähnliche Richtung. Also so, ich wünsche mir, und da bin ich dann immer im musealen Bereich, auch eine multiperspektivische Erinnerungskultur, in die Migration als elementarer Bestandteil einfach schon eingewoben ist. Also wir reden hier von der postmigrantischen Erinnerungskultur, in der die Vielheit als Grundelement der Gesellschaft anerkannt ist, im Gegensatz zu einer irgendwie gearteten Homogenität. Und letztendlich geht es dann auch um diese Auflösung, diese Gegenüberstellung von die und wir, eben über die gemeinsame Teilhabe an der Gesellschaft. Und im Museumsbereich würde ich mir da entsprechend wünschen, dass das Thema eben auch in den großen bundesweiten Geschichtsmuseen, aber insbesondere auch in den Regionalmuseen ja als selbstverständlicher Teil in die Narrative mit eingewoben ist. Dafür müssen erstmal Grundlagen, also Sammlungen etc. Geschaffen werden. Aber auch da sind wir, glaube ich, in Berlin wird das gerade gemacht, dass da eben die Sammlung der Berliner Museen nochmal unter dem Aspekt Migration durchgeforstet wird. Da sind wir also, glaube ich, da bin ich auch bei Paul auf einem guten Weg.
Paul, Robert, vielen Dank für eure Zeit, für euren Besuch im Studio, für die Schalte nach Köln. Zur 5. Folge von unserem Podcast Wir erinnern. Diesmal haben wir erinnert an Migration. Das war ein Podcast in der Reihe Wir erinnern und diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr im Podcatcher eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Kritik haben wir eine Mail eingerichtet, zeitgeschichte@böll.de. Schreibt uns gerne eine Mail und empfehlt uns auch gerne weiter. Mein Name ist Łukasz Tomaszewski und ich sage Cześć, Tschüss und do widzenia.
Und ich bin Klara Felsztatzka und in der nächsten, ja der 6. Folge von Wir erinnern, sprechen wieder Łukasz Tomaszewski und ich über die Erinnerungen an rechter Terror. Bis zur nächsten Folge.
Wir erinnern. Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.